Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Sommer des Jahres 100 vor Christus in Rom geboren, in einer Republik, die nach außen mächtig wirkte, im Inneren aber bereits zerfiel. Meine Familie, die Julia, führte ihren Stammbaum stolz bis zu Venus zurück. Ein schöner Mythos. Doch Reichtum oder echte Macht brachte er uns nicht. Wir gehörten zum alten Adel, ja, aber ohne die Mittel, die andere Geschlechter selbstverständlich besaßen. Rom war laut, hart und gnadenlos. Schon als Kind lernte ich, dass Politik kein Ort für Zögernde ist. Die Straßen waren voller Gerüchte, Reden, Drohungen. Namen wie Marius und Sulla bestimmten den Alltag. Bürgerkrieg war kein fernes Schreckgespenst, sondern Realität. Männer wurden geächtet, enteignet oder getötet, je nachdem, wer gerade die Oberhand hatte. Meine Familie stand auf der falschen Seite der Geschichte, zumindest zeitweise. Marius, der Onkel meiner Tante, war der große Gegenspieler Sullas. Als Sulla schließlich siegte, begann eine Welle der Vergeltung. Proskription nannte man das, öffentliche Todeslisten. Eigentum wurde beschlagnahmt, Namen ausgelöscht. Ich war noch jung, aber ich verstand. Wer überleben wollte, musste sich anpassen oder verschwinden. Sulla verlangte von mir, mich von meiner Frau Cornelia scheiden zu lassen. Sie war die Tochter einer seiner Feinde. Ich weigerte mich. Nicht aus Romantik, sondern aus Prinzip. Ich wollte nicht lernen, dass Macht immer Recht hat. Diese Entscheidung brachte mich fast um das Leben. Ich verlor mein Erbe, meine Stellung, meine Sicherheit. Schließlich musste ich Rom verlassen. Diese Jahre formten mich mehr als jede Schule. Ich lernte, wie zerbrechlich Rang und Name sind, wie schnell Loyalität kippt und wie wichtig es ist, gesehen zu werden, selbst in der Niederlage. Ich diente im Militär, lernte Disziplin und Strategie, aber auch Geduld. Ich beobachtete, hörte zu, prägte mir Gesichter und Schwächen ein. Rom blieb mein Maßstab. Alles, was ich tat, tat ich mit der Stadt im Blick. Ich wollte zurückkehren, nicht als Bittsteller, sondern als jemand, den man nicht ignorieren konnte. Der Tod Sullas öffnete mir schließlich die Tür. Die Republik atmete auf, doch die Wunden blieben. Als ich zurückkam, war ich noch kein Feldherr, kein Konsul, kein Diktator. Ich war ein Mann mit Ehrgeiz, mit Schulden, mit einem Namen und mit dem festen Willen, in Rom eine Rolle zu spielen, die größer war als die, die man mir zugedacht hatte. Die Republik war alt. Ihre Regeln passten nicht mehr zur Macht, die sie verwaltete. Viele sahen das, wenige handelten. Ich nahm mir vor, nicht zu den Zauderern zu gehören, denn ich hatte früh gelernt, in Rom überlebt nicht der Gerechteste, sondern der Entschlossenste. Meine Rückkehr nach Rom war kein Triumphzug. Ich kam leise zurück, vorsichtig, mit wachem Blick. Die Republik hatte sich beruhigt, doch sie war nicht gesund. Hinter den Fassaden aus Marmor arbeiteten Ehrgeiz, Neid und Angst unermüdlich. Ich wusste, wer hier aufsteigen will, braucht mehr als Herkunft. Er braucht Verbündete, Geld, Redekunst und Geduld. Zuerst suchte ich mir einen Ruf. Ich trat als Ankläger in Gerichtsverfahren auf, griff ehemalige Gefolgsleute Sullas an und stellte mich als Verteidiger des Volkes dar. Meine Reden waren scharf, manchmal gnadenlos. Ich lernte, wie man eine Menge fesselt, wie man Pausen setzt, wie man den Gegner zwingt, sich zu rechtfertigen. Rom hörte mir zu. Nicht, weil ich schon mächtig war, sondern weil ich unbequem wurde. Doch Worte allein reichen nicht. Also ging ich fort, bewusst. Ich reiste nach Rhodos, um Rhetorik zu studieren, meine größte Schwäche zu meiner schärfsten Waffe zu machen. Auf dieser Reise geschah etwas, das man mir später oft erzählte. Piraten nahmen mich gefangen. Sie forderten Lösegeld. Ich lachte und sagte ihnen, sie wüssten nicht, wen sie gefangen hielten und dass ich zurückkehren würde, um sie zu bestrafen. Sie hielten es für einen Scherz. Es war keiner. Nachdem ich freigekauft war, ließ ich sie verfolgen und kreuzigen. Rom liebte solche Geschichten. Sie passten zu dem Bild, das ich von mir formte, entschlossen, furchtlos, unnachgiebig. Zurück in Rom begann ich den Cursus Honorum, die politische Laufbahn. Ich wurde Quästor, dann Ädil. Als Ädil verschuldete ich mich bis über beide Ohren, um Spiele, Feste und Bauprojekte zu finanzieren. Viele hielten mich für verrückt, aber ich wusste, Schulden binden. Wer mir Geld lieh, setzte auf meinen Aufstieg. Wer meine Spiele besuchte, erinnerte sich an meinen Namen. Popularität war meine Währung. Ich umgab mich mit Menschen, die Nutzen hatten und Nutzen brachten. Einer von ihnen war Marcus Licinius Crassus, der reichste Mann Roms. Er finanzierte mich, ich verschaffte ihm politischen Einfluss. Es war keine Freundschaft, es war ein Tauschgeschäft. In Rom nannte man so etwas Pragmatismus. Gleichzeitig lernte ich die andere Seite der Macht kennen, den Senat. Stolz, traditionsbewusst, langsam. Viele Senatoren sahen in mir einen Emporkömmling. Ich sah in ihnen Männer, die an einer Vergangenheit festhielten, die nicht mehr funktionierte. Die Republik war zu groß geworden für ihre alten Regeln. Ich verstand, dass mein Weg nicht gerade verlaufen würde. Ich musste gleichzeitig beliebt und gefürchtet sein, großzügig und berechnend, offen und verschwiegen. Das war anstrengend, aber notwendig. Denn Rom verzeiht vieles, nur keine Schwäche. Am Ende dieser Jahre war ich noch immer nicht am Ziel, aber ich hatte mir etwas erarbeitet, das wichtiger war als ein Amt: Sichtbarkeit. Man kannte meinen Habeschtschin-Namen, man sprach über mich. Und in Rom ist das der erste Schritt zur Macht. Bis zu diesem Punkt hatte ich gelernt, wie Rom denkt, doch noch nicht, wie es gehorcht. Politik brachte mir Aufmerksamkeit, Reden brachten mir Zustimmung, aber echte Macht erwächst in unserer Republik aus etwas anderem, aus militärischem Erfolg. Wer siegte, schrieb Geschichte. Wer nur sprach, wurde vergessen. Ich erhielt mein erstes bedeutendes Kommando außerhalb Roms in Spanien. Es war kein glänzender Posten, eher eine Prüfung. Die Provinzen waren unruhig, schlecht verwaltet, voller Korruption. Ich handelte schnell, hart und effizient. Ich schlug Aufstände nieder, ordnete die Finanzen, zwang Disziplin durch. Zum ersten Mal standen Soldaten unter meinem direkten Befehl und ich merkte, dass sie mir folgten. Nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen. Ich marschierte mit ihnen, teilte ihre Entbehrungen, kannte ihre Namen. Das blieb ihnen im Gedächtnis. Zurück in Rom wollte ich den nächsten Schritt gehen, das Konsulat. Doch die konservative Mehrheit im Senat blockierte mich. Zu jung, zu ehrgeizig, zu gefährlich. So nannten sie mich hinter vorgehaltener Hand. Ich erkannte, dass ich allein nicht stark genug war. Also suchte ich Bündnisse, die man eigentlich nicht schließen durfte. So entstand das, was später das erste Triumvirat genannt wurde. Ich verband mich mit Gnaeus Pompeius Magnus, dem gefeierten Feldherrn, und mit Crassus, dem reichsten Mann Roms. Drei Männer, drei Stärken. Militärischer Ruhm, Geld, politischer Ehrgeiz. Wir versprachen einander Unterstützung, nicht aus Freundschaft, sondern aus Notwendigkeit. Die Republik hatte keine Gesetze für solche Allianzen, also schufen wir Fakten. Im Jahr 59 vor Christus wurde ich Konsul. Ich setzte Gesetze durch, die das Volk begünstigten und meine Verbündeten stärkten. Der Senat protestierte, doch er konnte mich nicht stoppen. Ich war nun im Zentrum der Macht und wusste, dass dies nur der Anfang war. Als mein Konsulat endete, erhielt ich das Kommando über Gallien. Viele hielten das für eine Verbannung. Ich erkannte die Chance. Gallien war groß, unruhig, reich und voller Möglichkeiten für Ruhm. Wer es unterwarf, würde unantastbar. Ich zog nach Norden, an die Grenzen der bekannten Welt. Dort begann der Teil meines Lebens, der mein Dalstem den Namen unsterblich machen sollte. Ich führte Krieg nicht nur mit Schwertern, sondern mit Worten. Ich ließ Berichte schreiben, stellte mich als Verteidiger Roms dar, als Zivilisator der Barbaren. Jede Schlacht war auch Propaganda. Meine Soldaten wurden zu einer Armee, die mir persönlich loyal war. Nicht dem Senat, nicht der Republik, mir. Das war gefährlich. Aber in Rom war Macht immer gefährlich. Aus dem Politiker war ein Feldherr geworden. Und ich wusste, wenn ich nach Rom zurückkehren würde, dann nicht als Bittsteller, sondern als Mann, der die Regeln neu schreibt. Gallien war kein einzelnes Land, sondern ein Mosaik aus Stämmen, Allianzen und Rivalitäten. Genau das machte es gefährlich. Und ideal für jemanden wie mich. Ich wusste, dass ich diesen Krieg nicht nur gewinnen, sondern erzählen musste. Denn Siege verblassen, Geschichten bleiben. Ich begann systematisch. Ich spaltete, wo Einigkeit herrschte, schloss Bündnisse mit einem Stamm, um den nächsten zu besiegen. Geschwindigkeit war mein größter Vorteil. Meine Legionen marschierten schneller, schlugen härter und bauten schneller Lager als jeder Gegner. Disziplin war mein Werkzeug, Planung meine Waffe. Doch Gallien lehrte mich auch Demut. Die Aufstände hörten nie ganz auf. Kaum war ein Gebiet befriedet, erhob sich ein anderes. Der gefährlichste Gegner war Vercingetorix, ein Mann, der verstand, dass man Rom nicht im offenen Feld schlagen konnte. Er verbrannte Städte, schnitt Nachschubwege ab und zwang mich in eine lange, zermürbende Kampagne. Die Entscheidung fiel bei Alesia. Ich ließ eine doppelte Belagerung errichten, eine Mauer gegen die Eingeschlossenen und eine zweite gegen das heranrückende Entsatzheer. Meine Soldaten arbeiteten Tag und Nacht. Hunger, Kälte und Angst lagen in der Luft. Als der Angriff kam, hielten wir Stand. Als Vercingetorix kapitulierte, wusste ich, dieser Sieg würde in Rom wie Donner hallen. Doch ich kämpfte nicht nur mit Schwertern. Ich schrieb Berichte über meine Feldzüge, nüchtern, klar, scheinbar sachlich. De Bello Gallico nannte man sie später. Darin stellte ich mich als Verteidiger Roms dar, als Mann der Ordnung gegen barbarische Bedrohung. Ich verschwieg Grausamkeiten, vereinfachte Motive, lenkte die Deutung. Propaganda war kein Nebeneffekt. Sie war Teil meiner Strategie. Meine Soldaten verehrten mich. Ich belohnte sie großzügig, sprach sie direkt an, lobte Mut öffentlich. Sie wussten, dass ihr Schicksal an meines gebunden war. Diese Loyalität machte mich stark und verdächtig. In Rom begann man zu begreifen, dass ich nicht mehr nur ein Feldherr war, sondern ein Machtfaktor, den man nicht kontrollieren konnte. Nach fast einem Jahrzehnt war Gallien unterworfen. Ich hatte Reichtum erlangt, Ruhm, eine erfahrene Armee und Feinde. Der Senat sah in mir keine Stütze mehr, sondern eine Bedrohung. Ich sah in Rom eine Republik, die sich selbst überlebt hatte. Der Krieg in Gallien hatte mich verändert. Ich war härter geworden, vorsichtiger, entschlossener. Ich wusste jetzt, dass Macht nicht verliehen wird. Man nimmt sie. Und ich wusste, dass mein nächster Schritt nicht mehr an den Grenzen des Reiches liegen würde, sondern mitten im Herzen Roms. Das Bündnis, das man später das erste Triumvirat nennen sollte, war kein offizielles Amt, kein Vertrag, kein Gesetz. Es war ein stilles Abkommen zwischen drei Männern, die verstanden hatten, dass die Republik sich nur noch umgehen ließ, nicht mehr lenken. Pompeius brachte den militärischen Ruhm mit, Crassus das Geld und ich die Fähigkeit, Mehrheiten zu schaffen. Wir wussten alle, dass dieses Bündnis instabil war. Zu viel Ehrgeiz, zu viel Misstrauen. Aber für eine Zeit funktionierte es. Pompeius bekam Land für seine Veteranen, Crassus politische Rückendeckung für seine Geschäfte und ich erhielt, was ich am meisten brauchte, Zeit und Raum, um Macht aufzubauen. Gallien wurde mein Wirkungsfeld. Jahr für Jahr führte ich Feldzüge, unterwarf Stämme, schlug Aufstände nieder, überschritt Flüsse, die vor mir kein römischer Feldherr überschritten hatte. Ich marschierte bis an den Atlantik, zweimal nach Britannien, überquerte den Rhein. Jeder Sieg vergrößerte meinen Ruhm und meine Armee. Doch während ich kämpfte, veränderte sich Rom. Crassus starb im Osten bei Carra. Pompeius blieb allein zurück und der Senat machte ihn zu seinem Werkzeug. Aus Verbündeten wurden Rivalen. Man begann, mich zu fürchten. Nicht wegen meiner Siege, sondern wegen meiner Loyalität. Meine Legionen gehörten mir. Der Senat verlangte, ich solle mein Kommando niederlegen und als Privatmann nach Rom zurückkehren. Das wusste jeder. Das wäre mein Ende gewesen. Prozesse, Enteignung, politische Vernichtung. Ich stand vor einer Entscheidung, die es in dieser Form noch nicht gegeben hatte. Im Januar des Jahres 49 vor Christus stand ich am Rubikon, einem kleinen Fluss, der rechtlich die Grenze zwischen meiner Provinz und Italien markierte. Ihn mit einer Armee zu überschreiten war verboten. Ich wusste, dass ich mit einem Schritt die Republik beenden konnte oder mich selbst. Ich traf meine Entscheidung. Mit dem Überschreiten des Rubikon begann der Bürgerkrieg. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern entschlossen. Viele Städte öffneten mir die Tore. Pompeius floh nach Griechenland. Rom fiel mir kampflos zu. Die Republik hatte keinen Platz für diesen Moment. Ich wusste, es gab kein Zurück. Was folgte, würde über Generationen hinweg nachhallen. Der Rubikon war kein mächtiger Fluss. Er war schmal, unscheinbar, leicht zu überqueren. Und doch trennte er zwei Welten, Provinz und Heimat, Gehorsam und Rebellion, Gesetz und Macht. Als ich im Januar des Jahres 49 vor Christus mit meiner Armee davor stand, wusste ich, dass ein Schritt genügte, um die Republik zu zerbrechen. Oder mich selbst. Der Senat hatte mir befohlen, mein Kommando niederzulegen und allein nach Rom zurückzukehren. Ich kannte dieses Spiel. Ein Privatmann ohne Amt war schutzlos. Prozesse hätten gewartet, Anklagen, politische Vernichtung. Pompeius, einst mein Verbündeter, stand nun auf der anderen Seite. Er hatte den Senat hinter sich, die Tradition, die Gesetze und glaubte die Macht. Ich traf meine Entscheidung nicht aus Hast, sondern aus Klarheit. Als ich den Rubikon überschritt, soll ich gesagt haben, Alea Iacta est, der Würfel ist gefallen. Ob ich es wirklich sagte, spielt keine Rolle. Wichtig war, dass es stimmte. Es gab kein Zurück mehr. Der Bürgerkrieg begann schneller, als viele erwartet hatten. Städte öffneten mir die Tore, nicht aus Liebe, sondern aus Berechnung. Pompeius zog sich zurück, wich aus, sammelte Truppen im Osten. Rom selbst fiel kampflos. Die Republik hatte keinen Plan für einen Mann, der entschlossen handelte. Ich bewegte mich schnell. Spanien, Italien, Griechenland. Der Krieg wurde zum Wettlauf. Bei Pharsalos kam es zur Entscheidung. Pompeius hatte zahlenmäßige Überlegenheit, ich bessere Truppen. Meine Veteranen hielten Stand, brachen die Linien, entschieden die Schlacht. Pompeius floh nach Ägypten und wurde dort ermordet. Sein Tod war kein Triumph. Er war ein Zeichen, dass die alte Ordnung wirklich tot war. Ich blieb nicht stehen. Ägypten zog mich in seine eigenen Intrigen hinein. Kleopatra trat an meine Seite, klug, ehrgeizig, politisch denkend. Rom mochte darüber tuscheln, aber mir war klar, Macht endet nicht an Landesgrenzen. Sie formt Allianzen, wo sie gebraucht werden. Der Bürgerkrieg dauerte Jahre. Ich kämpfte gegen ehemalige Freunde, gegen Senatoren, gegen Männer, die glaubten, die Republik zu verteidigen, indem sie sie zerstörten. Schritt für Schritt setzte ich mich durch. Nicht aus Freude am Krieg, sondern aus der Überzeugung, dass Rom Führung brauchte, nicht Stillstand. Als ich schließlich nach Rom zurückkehrte, war ich Sieger. Aber es war ein Sieg ohne Jubel. Zu viele Tote, zu viel Misstrauen, zu viele offene Wunden. Ich wusste, militärischer Erfolg reicht nicht. Wenn Rom überleben sollte, musste es sich verändern. Der Rubikon hatte mich vom Feldherrn zum Alleinherrscher gemacht. Nun musste ich beweisen, dass ich mehr war als ein Mann mit einer Armee. Denn Macht, die nicht ordnet, fällt früher oder später über sich selbst. Als ich nach Rom zurückkehrte, trug ich keinen Thun-Lorbeerkranz des Siegers, sondern die Last der Entscheidung. Die Republik lag am Boden, erschöpft von Jahren des Bürgerkriegs. Viele erwarteten Rache, andere fürchteten Chaos. Ich entschied mich für Ordnung. Der Senat verlieh mir außergewöhnliche Vollmachten, erst für ein Jahr, dann für 10, schließlich auf Lebenszeit. Diktator. Ein Wort, das nach Gewalt klingt, aber in Rom einst ein Instrument der Stabilität gewesen war. Ich wusste, dass meine Macht nur Bestand haben würde, wenn sie nützte, also begann ich zu reformieren. Ich ordnete die Finanzen, entlastete Schuldner, reformierte den Kalender, der bis dahin ein politisches Spielzeug gewesen war. Der julianische Kalender brachte Ordnung in die Zeit selbst, ein stiller, aber tiefgreifender Eingriff. Ich verteilte Land an Veteranen, um Unruhe zu verhindern, und erweiterte den Senat, um ihn repräsentativer zu machen. Ich vergab das römische Bürgerrecht großzügiger als je zuvor. Rom sollte kein exklusiver Club sein, sondern das Zentrum eines Reiches, das seine Vielfalt anerkennt. Ich gründete Kolonien, förderte Bauprojekte, schuf Arbeit. Tempel, Basiliken, Straßen, die Stadt sollte zeigen, dass Frieden möglich war. Doch je mehr ich ordnete, desto größer wurde die Angst der alten Elite. Viele Senatoren sahen ihre Bedeutung schwinden. Sie flüsterten von Königtum, von Tyrannei. Ich trug Ehren, ließ Statuen errichten, nahm Titel an. Vielleicht zu viele, zu schnell. Ich glaubte, die Zeit würde meine Absichten erklären. Die Zeit hatte ich nicht. Ich verzieh meinen Gegnern, ließ sie in Ämter zurückkehren, bot Versöhnung an. Das war ehrlich gemeint und naiv. In Rom gilt Milde oft als Schwäche. Die Verschwörung reifte im Schatten der Kuria. Männer, die ich begnadigt hatte, schlossen sich zusammen. Sie sagten, sie handelten im Namen der Freiheit. Am 15. März des Jahres 44 vor Christus, den Iden des März, betrat ich den Senat. Ich hatte Warnungen gehört, Omen ignoriert. Als die Dolche fielen, war ich überrascht, aber nicht ängstlich. Unter den Angreifern erkannte ich Brutus. Der Schmerz war weniger körperlich als politisch. Ich hatte geglaubt, Rom überzeugen zu können. Mit meinem Tod endete nicht die Gewalt, sondern die Illusion, man könne zur alten Republik zurückkehren. Die Ordnung, die ich begonnen hatte, brach nicht zusammen. Sie verwandelte sich. Andere würden sie vollenden auf ihre Weise. Ich hatte versucht, Rom zu reformieren, ohne es zu demütigen. Ich war gescheitert. Nicht an meinen Ideen, sondern an der Geschwindigkeit, mit der ich sie durchsetzen wollte. Doch selbst im Scheitern hatte ich etwas Unumkehrbares angestoßen. Mein Tod sollte ein Ende setzen. So hatten sie es geplant. Ein Schnitt, ein Moment, ein Opfer. Und die Republik würde wieder atmen. Doch Geschichte funktioniert nicht so einfach. Als ich am 15. März des Jahres 44 vor Christus im Blut der Kuria lag, starb nicht die Gefahr, sondern die letzte Illusion. Rom versank nicht in Freiheit, sondern im Chaos. Die Männer, die mich ermordet hatten, hatten keinen peinlichen Plan für den Morgen danach. Sie hatten geglaubt, mit meinem Tod das Rad der Zeit zurückdrehen zu können. Stattdessen öffneten sie die Tür zu neuen Bürgerkriegen. Meine Anhänger, meine Soldaten, das Volk, sie akzeptierten den Mord nicht als Rettung, sondern als Verrat. Mark Anton ergriff das Wort, hielt die Totenrede, zeigte meinen blutdurchtränkten Toga. Die Menge schlug um. Die Verschwörer flohen aus Rom. Die Republik, die sie retten wollten, existierte nur noch in ihren Reden. In Wirklichkeit war sie längst von Machtkämpfen ausgehöhlt. Mein Name blieb. Nicht nur als Erinnerung, sondern als Werkzeug. Mein Adoptivsohn Octavian, jung, unscheinbar, aber klug, nutzte ihn. Er formte aus meinem Erbe etwas Neues. Nicht offen, nicht hastig, sondern geduldig. Am Ende wurde er Augustus, erster Kaiser Roms. Die Republik lebte weiter, dem Namen nach. In Wahrheit begann das Prinzipat. Ich hatte Rom nicht zerstört. Ich hatte gezeigt, dass es nicht mehr funktionierte, wie es war. Meine Reformen, meine Kriege, mein Tod, all das beschleunigte einen Wandel, der längst begonnen hatte. Manche nennen mich den Totengräber der Republik. Andere ihren letzten großen Gestalter. Beides ist wahr. Ich war kein König, obwohl man mich dafür hielt. Ich war kein Demokrat, obwohl ich das Volk suchte. Ich war ein Pragmatiker in einer Zeit, die klare Entscheidungen verlangte. Meine größte Stärke war mein Wille, meine größte Schwäche mein Vertrauen, dass Vernunft über Angst siegen könne. Was von mir blieb, war mehr als Macht. Mein Kalender bestimmte die Zeit. Meine Feldzüge veränderten Europa. Meine Texte zeigten, wie Geschichte geschrieben werden kann, während sie geschieht. Und mein Tod wurde zur Warnung, dass Reformen ohne Rückhalt tödlich enden können. Ich war Gaius Julius Caesar, Feldherr, Politiker, Diktator. Ich kam nicht, um Rom zu retten oder zu vernichten. Ich kam, um zu handeln. Und Rom, oder das, was daraus wurde, lebte weiter, auf meine Weise. Die Menschen glauben, sie handeln frei, doch oft folgen sie nur dem, der den Mut hat, den ersten Schritt zu gehen. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.